Der Generation Z ist ungeduldig, arrogant und faul. Mit einem Experten räumen wir heute über die größten UFO-Urteile von der Generation Z auf. Let's go! Liebe Leute, herzlich willkommen. Eine neue Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Wir haben heute Großes vor. Wir machen nämlich heute mal einen Perspektivwechsel und reden über euch, obwohl ihr zuhört. Das wird total genial. Passt auf, wir haben heute den Andreas Wollermann mit am Start als Interviewgast. Und er ist ja Generation Z-Experte. Er erklärt Unternehmen und anderen Generationen, wie ihr da draußen funktioniert. Und durch diese ganze Erfahrung, die er sammeln konnte, hat er natürlich schon mit einem oder anderen Vorurteil gegenüber euch zu tun gehabt. Und das machen wir uns heute mal zunutze. Und deswegen habe ich mit Andreas viel darüber heute gesprochen, wie so andere Menschen, andere Generationen über die Generation Z bzw. auch Generation Alpha denken. Und das, was da rausgekommen ist, war zum einen Teil erschütternd, aber zum anderen Teil auch sehr interessant, um mal aufzuklären, woher denn das Ganze kommt und wie wir das Ganze nutzen können, um dann besser als Generationsbündnis anstatt Konflikt irgendwie zusammenzuarbeiten und uns auf Augenhöhe zu unterhalten. Deswegen schaltet heute an, bleibt unbedingt am Start, denn das ist eine Folge, die heute euch auch einen Perspektivwechsel zu anderen Generationen ermöglicht. Und wir könnten mal schauen, wie viele von euch sich heute in dieser Folge erwischt fühlen. Und das, was dann richtig cool wäre, wenn ihr dann so am Ende der Folge zu YouTube wechselt und da mal in die Kommentare eure Best-of-Vorurteile gegenüber euch bzw. eure Generation mit reinschreibt. Das wäre mega, um einfach mal zu gucken, mit was für verdammten Vorurteilen ihr in dieser Welt zu tun habt. Insofern gar nicht lange quatschen. Viel Spaß bei der heutigen Folge mit Andreas Wollermann und dem Thema Vorurteile gegenüber der Generation Z. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Wir sind wieder am Start. Es ist ja für euch wahrscheinlich wieder ein Dienstag. Zumindest hören da tatsächlich auch, wenn der Release kommt, die meisten Leute auch diese Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge bin ich auch nicht alleine, sondern ich habe mir wieder jemanden eingeladen, der eine inspirierende, motivierende, ja mit Leidenschaft erzählte Geschichte heute mitbringt. Und ich bin wirklich sehr dankbar dafür und freue mich sehr, dass wir den Andreas gewinnen konnten, der heute ja so ein bisschen so einen kleinen Strich aus seinem Leben erzählt und vielleicht auch ein paar motivierende Worte verlieren wird, was ihr alles so aus eurem Leben machen könnt und ja vielleicht auch so ein bisschen Orientierung gibt, was eigentlich alles möglich ist. Deswegen erstmal Andreas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Lieber Matti, danke für die Einladung und ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was wir heute hier zaubern werden, wir zwei.
Ja, ich auch, tatsächlich. Das ist ja auch das Tolle an diesem Podcast hier tatsächlich. Das kann ich euch ja auch mal so zwischen, kurz mal behind the scenes auch ein bisschen erzählen. Hier ist nichts geskriptet oder so, ja. Also wir gucken einfach, wo wir in diesem Gespräch rauskommen. So, das ist kein Leitfaden, es ist kein Handout oder sowas, was es irgendwie gibt vorher, wo die Fragen irgendwie vorher beantwortet oder gestellt werden schon, damit der Gast sich irgendwie vorbereiten kann. Sondern wir gucken einfach direkt, wo uns das Gespräch hinführt und wie viel wir am besten oder wie viel ich am besten aus dem Podcast-Gast für euch rauskitzeln kann, damit ihr wieder richtig viele praxisnahe, tolle Tipps habt, die ihr, das liegt dann wieder an euch, dann auch direkt umsetzen könnt. Insofern, lass uns loslegen. Andreas, wer bist du denn überhaupt? Was sollte man über dich wissen?
Boah, muss man was über mich wissen? Ich weiß es nicht. Also, ihr seht das so im Logo. Wer es nicht seht, ich habe eine eigene Marke, für die ich mich maximal medial einsetze. Die heißt Genfluencer und soll nichts anderes bedeuten als, wir haben aktuell in der Situation innerhalb unserer Gesellschaft ist so, dass es einen ganz, ganz großen Shitstorm oftmals, ganz, ganz viel Verwirrung rund um junge Menschen gibt, rund um die Gen Z, Generation Z und folgend die Gen Alpha. All die Menschen, die in eine digitale Welt hineingeboren worden sind, wofür sie gar nichts können, weil irgendwer hat diesen Rahmen ja irgendwann mal erfunden und geschaffen. Der aber gerade dafür sorgt, dass wir in anderen Generationen maximale Konflikte sehen, in Unternehmen oftmals auf Herausforderungen stoßen, für die junge Menschen gar nichts können. Und ich setze mich an der Stelle dafür ein, Brücken zu bauen, Unternehmen darauf vorzubereiten, was gerade passiert, fahr durch Unis, fahr durch Schulen unter dieser Marke, hör jungen Menschen zu, um zu verstehen, wie sieht die Perspektive aus dieser einer Person heraus aus dieser Personengruppe und versuche da Brücken zu bauen. Das vielleicht zu mir.
Ja, total cool. Also sehr wichtige Mission aus meiner Sicht und unterstütze ich auch immer sehr, sehr gerne. Also ich bin da irgendwie dabei. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Ich gebe euch irgendwie was mit von verschiedensten Gästen aus verschiedensten Generationen, weil ich glaube einfach, dass wir anstatt mit Generationskonflikten, mit Generationsbündnissen einfach viel mehr erreichen können, wenn wir uns einfach gemeinsam auf Augenhöhe unterhalten und das Best-of quasi aus den Generationen rausholen. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast mit den Interviewgästen für euch da draußen, für gerade so diese Zielgruppe. Ne? Ich sag mal so 16 bis 25 sind so die meisten Zuhörer hier. Deswegen, das ist einfach passend. Ja, über die brauchen wir heute natürlich nicht aufklären, weil die kennen ja sich schon. Aber was ist tatsächlich, wo wir bei diesem Beruf oder bei der Marke sind, was sind so für dich tatsächlich die größten Reibungspunkte, die du feststellen kannst? Weil wir reden ja tatsächlich über eine junge Zielgruppe, also hier in der Zuhörerschaft. Vielleicht kann die ja auch etwas daraus schon mitnehmen für den ersten Karriereantritt.
Ja, du kannst ganz viel mitnehmen. Ne? Jetzt reden wir, keine Ahnung, eine kurze Dauer über etwas, womit ich mich jetzt seit Jahren beschäftige und wo ich selbst ein Teil von war. Ich will so vielleicht so zu Beginn. Also ich bin in so einen Generationenkonflikt hineingeboren worden. Was heißt das? Das hört sich so großtreibend an, ist es gar nicht. Mein Vater ist 1941 geboren und meine Mutter ist 1964 geboren. Das heißt, da waren schon mal 23 Jahre drin und ich habe einen Boomer und eine Generation X Menschen in der Erziehung kennengelernt, wo meine Mutter von ihrem Vater zu meinem Vater gekommen ist. Das darf man jetzt mal wirken lassen, weil Sozialisierung natürlich dann anders ist. Also das Großwerden. Ne? Sozialisierung heißt, wie werde ich geprägt, wie werde ich groß, welche äußeren Einflüsse haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt gerade bin. Und das war tatsächlich spannend, denn meine Mutter hat irgendwann gesagt, ganz ehrlich, passt nicht, keine Lust mehr, er ist nicht mehr in meinem Alter, ich muss das nicht mehr haben, hat sich entschieden zu gehen und dann stand ich da mit 16, 17, bin der dritte Sohn in zweiter Ehe. Das heißt, bei mir war meine komplette Jugend so, als würdest du zum dritten Mal zu Weihnachten das gleiche Geschenk bekommen.
Also stark. So freut sich jeder drüber.
Ja, das war total toll. Aber das ist ja, ich habe damit aufgeräumt, ich habe damit gelernt umzugehen und ich weiß, warum ich sehr viel Wert auf Anerkennung in der Gesellschaft lege von anderen, warum ich etwas tue. Mein Motiv, und da kann ich auch jedem von euch, der nur zuhört, mal sagen, überlegt mal, was euer Motiv, also was euer Warum, warum macht ihr denn Dinge? Ne? Und bei mir war es tatsächlich so fehlende Anerkennung, die ich im Sport immer umgemünzt habe. Ich wollte immer der Beste sein, um Feedback zu bekommen. Das habe ich im Job ganz oft gemacht. Und das ist so diese Prägung, die ich mitbekommen habe. Und ein Jahr und zwei Tage später wurde meine Schwester geboren. Und das war, ich weiß nicht, König der Löwen wird auch für viele im Begriff sein, so Rafiki, als er so auf diesen gegangen ist, das war so gefühlt das Bild, als meine Schwester geboren ist mit meinem Vater und das war die komplette Jugend so. Und dann ist meine Mutter gegangen und ich habe dann nachts gekellnert, ums Überleben gekellnert, weil mein Vater auch gegangen ist, zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Ich stand dann in Nordrhein-Westfalen in einem Einfamilienhaus alleine und wirklich alleine. Da war keiner, hat auch keiner irgendwie bezahlt. Ich musste gucken, wie kommst du an Geld? Hab dann nachts über das Überleben gekellnert, tagsüber mich irgendwie durchs Abi geprügelt. So waren die Ergebnisse, aber ich war maximal stolz darauf, weil mir dabei keiner geholfen hat. Ich habe das irgendwie geschafft und jetzt kennt ihr das, falscher Freundeskreis, vielleicht falsche Einflussfaktoren, die machen was mit einem. Und jetzt kommt gerade so eine digitale Welt dazu, wo Algorithmen und Influencer nochmal Einfluss auf das Großwerden haben, auf die Sozialisierung und du bist am Ende nicht vorbereitet auf die Arbeitswelt und ich bin maximal angeeckt in der Arbeitswelt. Warum? Ja, weil ich nicht wusste, was die von mir erwarten oder von mir wollen. Ich wusste nur, dass ich nicht alles mitmache, was irgendwer will, wenn ich nicht verstehe, was der Sinn dahinter ist, weil ich mir die Frage gestellt habe, du machst jetzt etwas, aber warum? Und du wirst gerade bewertet, positiv oder negativ, oftmals negativ mit Verhalten, obwohl du gar nicht weißt, welche Ansprüche du erfüllen musst, um ein gutes Feedback zu bekommen. Und dann kennt ihr das auch. Dann ist so der eine, wo man sagt, boah, der ist aber ziemlich glatt und macht ziemlich die Dinge, die irgendwer von ihm will, um irgendwo beliebt zu sein. Und das hat mir dann widersprochen. Das ist dann so etwas, wo ich für mich gesagt habe, okay, ich habe eine eigene Vergangenheit, wo ich gemerkt habe, wie wichtig die Sozialisierung ist, um zu verstehen, was erwarten Unternehmen, was erwartet eine Gesellschaft und stell dann fest, dass ich gar nicht darauf vorbereitet wurde in der Sozialisierung von Eltern, die heutzutage von Algorithmen gefangen werden und selbst in Social Media immer hängen, von Lehrern, die nicht mehr zurechtkommen mit dem Verhalten junger Menschen, weil sie nicht verstanden haben, dass sich die Welt verändert hat und das Schulsystem, das 80 Jahre alt ist, nicht funktioniert heute.
Älter.
Ist älter. Genau. Und bei uns ja schon nicht cool war.
Ja. Das ist total verrückt. Also egal, mit wem du dich unterhältst, die erzählen dir genau die gleichen Probleme über das Schulsystem, aber ändern tun wir es trotzdem irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Sind sogar wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe. Aber das ist echt krass. Und jetzt mal ganz kurz noch, du bist da so durchgeschreddert gerade durch deinen Lebenslauf, aber ich möchte das hier nochmal betonen kurz. Also du warst alleine in einem Einfamilienhaus, was eigentlich mal deinen Eltern gehört hat, aber beide sind geflüchtet, sag ich mal, sind wieder weg, raus. Und du warst quasi als noch Schüler alleine dafür verantwortlich, dass das mit dem Haus funktioniert. Richtig?
Korrekt. Irgendwann sagst du ja, das war ja so früher der Gedanke, ne? Wenn wir 18 sind, dann sind wir volljährig und dann kannst du selber auch für deine Rechnung aufkommen. Und das ist ja tatsächlich total verrückt, weil ich ganz ehrlich, stell dir immer die Frage, warst du mit 18 fertig mit dem Leben? Also ich bin
auf keinen Fall.
Ich bin 38 und wir reden als Ältere immer von lebenslangen Lernen, stellen aber nicht fest oder akzeptieren nicht, dass lebenslanges Lernen auch bedeutet, immer den Fakt im Auge zu behalten, dass du nicht fertig bist mit irgendetwas. Und bei mir war das damals so, dass meine Mutter zwar gesagt hat, komm mit, aber ich habe mich nicht gegen sie entschieden, sondern für das Nest, das ich kannte, für eine Umgebung, die ich kannte. Ich hatte irgendwo ja als Jugendlicher, hast du dein Leben, bist gerade irgendwo in irgendwas drin, in einem Flow, ob der gut ist oder nicht, das weiß man immer erst Jahre später, weil man das Leben rückwärts betrachtet, ne, und dann vorwärts neu gestalten kann. Und es war tatsächlich eine Zeit, die ja nicht unbedingt immer gut war, ne? Ich glaube, jeder kennt das von uns. Wir haben alle mal Dinge gemacht, die nicht unbedingt immer cool waren, die vielleicht auch nicht so sind, dass wir so selbstbewusst und stolz darüber sprechen. Aber am Ende ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen und zu verstehen, dass es normal ist und dass Dinge im Leben einfach dazugehören und diese ganzen Erlebnisse uns zu dem machen, was wir im Zweifel dann Status quo am Tag, an dem wir darüber sprechen, sind. Und bei mir ist es jetzt dieses Thema der Marke Genfluencer und dieser unermüdliche Einsatz dafür, dass wir diesen Shitstorm aufhören. Ich hatte jetzt das Glück, ich war jetzt zweimal im EU-Parlament, war jetzt zwei, dreimal damit im Fernsehen unterwegs und durfte erklären, wie junge Menschen ticken, bin ganz vielen Unternehmen und versuche Führungskräfte darauf vorzubereiten, was kommt denn jetzt auf sie zu, warum müssen wir ein Unternehmen ganz viel verändern, weil es nicht an den jungen Leuten liegt, sondern an uns, an Bedingungen der Vergangenheit, an denen wir uns händeringend festhalten und nicht verstehen wollen, dass es heute anders ist.
Ja. Ja, total krass. Auf jeden Fall wichtige Mission, wichtiges Thema. Wir gucken natürlich, also gerade du bist ja auch in dieser Mission halt unterwegs, zu schauen, dass ältere Generationen, die jüngeren Generationen besser verstehen. Was sind so, sag ich mal, so die Top 3, wo du festgestellt hast, okay, das sind so die Dinge, wo die älteren Generationen für die jungen Generationen, und jetzt lauscht mal und guckt, hört mal, ob das jetzt wirklich so auch zu euch, mit euch übereinstimmt, nicht darauf vorbereitet sind. Was meinst du, was sind so die krassesten Punkte?
Also wir können ja nur Glaubenssätze oder These der Vergangenheit raushauen.
Wir stellen
Thesen
so auf.
Genau, ja. Also die Vergangenheit der These ist ja, ohne Fleiß kein Preis. So, wir kommen aus einer Gesellschaft, und das ist ja das Schlimme daran, ne? Wir glauben immer, dass wir uns über Dinge lächerlich machen können, über Dinge aufregen können, wenn wir die Bedingungen, die wir über Jahrzehnte selbst erlebt haben, die wir aufgebaut haben, die uns vermeintlich erfolgreich gemacht haben, in Frage stellen. Nehmen wir mal so ein, das erste Beispiel meinetwegen ist ja das Wort Workaholic, das von Boomern erschaffen wurde, weil es einfach früher so war, dass willst du Status haben, musst du ganz viel Gas geben. Wir sahen in der demografischen Situation, dass es ganz, ganz viele Menschen gab am Arbeitsmarkt und ganz, ganz viele wenige Jobs. Und jetzt kannst du diese vielen wenigen Jobs in Anführungsstrichen ja auch noch clustern in gut und in weniger gut. So, das heißt, du stellst die Fragestellung und machst es andersrum einmal auf. Welcher Mensch von früher hat denn einen der wenigen guten Jobs bekommen? Das war der, der die beste Aus- oder Weiterbildung hatte, der die meisten Zertifikate hatte, der die besten Zeugnisse und Noten hatte, der die größten Ellbogen hatte. Der war derjenige, der im Zweifel einen der wenigen guten Jobs bekommen hat.
Und Vitamin B.
Das kommt noch hinzu. Und dann wird's ja noch schlimmer, weil wenn wir ja jetzt in Glaubenssätze reinspringen, und die kennen wir alle, jeder Zuhörer von euch wird jetzt eine folgende Situation kennen, dann ist es so, dass wenige einen guten Job bekommen haben, so klassische gute Jobs der Vergangenheit, wo irgendwo noch eine Bank cool war, wo wir noch gesagt haben, wir sind irgendwo Führungskraft, haben dann Status, ein Eckbüro mit einer Sekretärin, Glaskasten, alles irgendwie, dickes Auto, so eine typische Sparkassenwerbung von früher, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Sekretärin, ja. meins, Status. Und dann gab's viele andere, die ja dann genau das Gegenteil bekommen haben. Und was ist denn ein Glaubenssatz in der Gesellschaft? Das Gegenteil von gut. Schlecht. Ich könnte andere Worte benutzen, die lasse ich jetzt einfach mal weg. So, und das heißt im Zweifel, dass all das in der Gesellschaft, was im Zweifel harte körperliche Arbeit ist, nehmen wir Handwerk, nehmen wir Straßenbau, nehmen wir Pflege, was im Zweifel unterbezahlt ist im Vergleich zu den Stunden, die ich investiere, nehmen wir die ganz klassische Dienstleistungsindustrie, nehmen wir vielleicht auch Discounter, wo du in Schichten arbeitest. Also all das, was nicht zu den guten Bereichen gezählt hat, ist im Zweifel schlecht. Das haben Menschen über Jahrzehnte gemacht. Was ist denn eine Empfehlung, die ein Elternteil dann dem Kind gibt? Mein Kind, mach was aus dir.
Ja, mach was aus dir, mach was Sicheres.
Geh studieren, mach Abitur, gar kein Problem. Du sollst so einen dieser guten Jobs haben, weil ich hatte einen der Jobs und du siehst ja, wie ich gerade dran bin. Sondern kommst du in eine Situation, dass wir gerade eine Prägung haben von Elternhäusern, wo es vor allen Dingen darum geht, ja, geh studieren, mach was aus dir, ist kein Problem, mein Kind, lass dir Zeit. Und dann wundern wir uns, warum wir innerhalb der Gesellschaft zum einen schlechte Bilder zu Branchen haben, die es heute gar nicht mehr braucht, wenn wir mal so ein Handwerk nehmen. Es gibt bei so einem Tischler beispielsweise kaum noch Menschen, die mit der Hand irgendwie hobeln. Das sind alles Hightech-Maschinen, wo alles funktioniert. Ich war letzte Woche bei einem großen Baustoffe-Hersteller in Berlin in einem HR-Training, habe den Ausbildern erklärt, wie funktionieren junge Leute. Und wenn du siehst, dass die 1,25 Meter tief mit einem Bagger arbeiten, dann folgt das einer GPS-Ausmessung. Da ist keiner mehr mit der Hand oder mit einem Spaten oder mit der Schaufel. Das ist Hightech, was da gerade passiert. Und das Problem ist einfach nur, dass wir es alle gar nicht sehen. Das heißt, wir haben geprägt durch die Eltern, geprägt der Situation, dass du gute und schlechte Jobs hattest. Oftmals Glaubenssätze bei jungen Menschen, dass bestimmte Branchen schlecht sind, dass du bestimmte Berufe nicht machen solltest, weil, dann kommt wieder dieses Thema Status, was sollen die anderen von uns denn denken? Mach doch was aus dir. Der Peter hat Abi, ja, aber ich mag Peter gar nicht. Und dann ist ja das Spannende am Ende, dass so ganz viele Sachen entstehen, die mit Glaubenssätzen zu tun haben, die wir jungen Generationen, jungen Menschen mitgeben und die dafür sorgen, dass wir in der Gesellschaft gerade Situationen haben, dass wir einen Fachkräftemangel haben, was jetzt mit Demografie, lassen wir mal beiseite, aber auch sehr viel mit Glaubenssätzen zu tun hat, wenn es keinen Bewerber mehr gibt. Ja. Also erster Punkt. Und jetzt habe ich so viel geredet, jetzt kannst du mal deine Perspektive drauf machen.
Naja, ich kann durchaus zustimmen. Das Thema hatten wir tatsächlich schon häufiger hier in dem Podcast auch, dass auch von den Podcast-Gästen, die Eltern immer gesagt haben, ja, mach doch erstmal so was Sicheres. Oder wir hatten einige Künstler auch mit dabei, wo dann die Eltern gesagt haben, nein, das unterstütze ich nicht. Wenn du das machst, dann zahle ich dir keinen Unterhalt mehr oder dann bezahle ich das nicht, sondern mach erstmal deine Bankausbildung fertig oder dein Studium und dann kannst du immer noch gucken, was du machst oder so und dann musst du auf deinen eigenen Beinen stehen. Davon hatten wir sehr, sehr viele und das unterstreicht einfach nochmal diesen Punkt, wie wichtig es einfach heutzutage ist, diese Meinungen und das zu reflektieren und dann genau das zu machen, was Andreas auch am Anfang gesagt hat, das Warum. Also warum soll ich das denn, warum sollte ich das so machen? Was möchte ich denn eigentlich? Ne? Was ist mein Ziel? Was ist meine Mission? Was möchte ich erreichen im Leben? Und dann das mal zu vergleichen und zu gucken, passt das zueinander? Und wenn das nicht so ist, das mal ganz stark zu hinterfragen, was dann gemacht werden muss, damit es dann wieder übereinstimmen kann oder was davon vielleicht wichtiger ist, dass die Meinung oder das Leben, was sich deine Eltern zum Beispiel jetzt vorstellen, was du lebst oder das, wo du gerade denkst, was du eigentlich machen möchtest, ne? Und das, was dann für dich mehr Ausschlag gibt, das solltest du auf jeden Fall verfolgen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die zweite Hand gewesen ist. Okay, Top 2.
Ganz ehrlich, ich gehe jeden Tag zur Arbeit und habe maximal viel Spaß. Ich bin selbstständig, ich mache meine Themen. Es hat 2 Jahre lang auch gedauert, bis meine Themen dann ankamen in Unternehmen. Also da auch mal an euch jungen Leute. Wer glaubt, dass er mit irgendwie dieser Startup-Mentalität, das ist einer von 100, ne? Also einer von 100 hat so die Idee, die dann maximal erfolgreich ist. Die anderen 99, die haben einen harten Weg, bis das alles funktioniert. Und ich habe mich mit 36, 35 selbstständig gemacht. Ich hatte schon 17 Jahre Konzernerfahrung. Ich war schon in vielen Unternehmen. Ich habe schon mir einiges aufgebaut. Ich habe 2 kleine Kinder der Generation Alpha. Ich habe eine Frau. Da ist ja ein Leben, das im Zweifel einen gewissen Preis hat, ne? Und dann ist es im Zweifel so, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber kommen wir zu Top 2 und Top 2 ist am Ende des Tages ja diese Unterstellung, junge Menschen sind faul. Die 4-Tage-Woche, Work-Life-Balance, all die Dinge, die die Gesellschaft, die Bedingungen der Vergangenheit ja gar nicht akzeptieren, weil es nicht in die Bedingungen der Vergangenheit passt. So, und da will ich euch mal so ein Stück weit alle beruhigen, weil am Ende, und ich weiß nicht, Matti, du kannst ja gleich mal über deine Vergangenheit so ein Stück weit sprechen. Ich habe in ganz vielen Unternehmen gearbeitet. Ich hatte maximal viele Kollegen, die 5 Tage die Woche 7 Stunden am Stück oder 8 Stunden am Stück maximal unproduktiv waren. Es gab schon immer den, der keine Lust auf Arbeit hatte. Es gab schon immer den, der nicht produktiv war. Wenn wir uns Gallup-Studien anschauen, dann haben 70% der Mitarbeiter gar keine enge Verbindung zu Unternehmen. Die haben teilweise innerlich gekündigt. Die sitzen das aus, weil sich die Frage stellt, finde ich was Besseres? Und dann habe ich doch lieber die Situation, dass ich in einer 4-Tage-Woche beispielsweise und nochmal, damit das gar nicht erst zu einem Shitstorm kommt. 4-Tage-Woche ist nicht überall als Lösung möglich. Wenn wir in Dienstleistungsbereichen unterwegs sind, wenn wir Produktion am Laufen halten müssen, müssen wir in Schichten arbeiten, dann müssen wir immer dafür sorgen, dass es einen Menschen gibt, der dafür sorgt, dass Arbeit stattfindet, dass produziert werden kann, dass Geld verdient werden kann, was ich als Lohn bekomme. Also, es ist nicht diese Blauäugigkeit vorhanden, dass das überall möglich ist. Aber ich kann mich ja bewusst für Arbeiten entscheiden, wo das am Ende des Tages möglich ist. Bedeutet ja eine 4-Tage-Woche, dann arbeiten, wenn es Sinn macht, bedeutet ja nichts anderes, als dass mir eine gewisse Flexibilität wichtig ist. Und woher kommt das? Das kommt einfach daher, dass ich mir überall anschauen kann, wie geht's denn meinen Eltern, meinen Großeltern, vor allen Dingen in so einer Rentnersituation, aktuell finanziell. Die haben sich ihr komplettes Leben kaputt gearbeitet, sind aktuell am, ja, Hungertuch oftmals am Leben, weil die Rente nicht das bringt, was wir glauben, und es wird nicht besser, es wird eher schlimmer, weil wir in der Situation sind, dass die Demografie aktuell bedeutet, wir haben viel mehr Menschen, die dafür sorgen müssen, dass noch viel, viel mehr Menschen eine Rente bekommen. Und um das mal als Zahl zu machen, und dann komme ich auch wieder zu meiner Ursprungsaussage, in Deutschland werden jeden Tag 1800 Menschen 18. Es werden aber auch jeden Tag 3600 Menschen 65. Das heißt, wir verlieren doppelt so viele Menschen in diesen Bezugsstatus, dass sie Geld brauchen und es kommen welche nach, weil alle Eltern gesagt haben, na, geh doch mal studieren. Aber lassen wir das mal weg. Also die zahlen ja nicht in das System ein. Das will ich damit sagen. So, und um diese 4-Tage-Woche nochmal aufzugreifen, ich glaube tatsächlich, dass wir in vielen Bereichen in der Lage sind, Flexibilität zu ermöglichen, weil, nehmen wir mal so einen Office-Job, wo wir irgendwo in einem Büro sitzen, in einer Behörde, ist vollkommen Wurst wo. Wenn ich dort donnerstags um 16 Uhr eine E-Mail schreibe, kriege ich in der Regel nicht donnerstags um 17 Uhr oder um 16.10 Uhr eine Antwort, sondern am Folgetag. Das bedeutet im Umkehrschluss, es ist vollkommen Wurst, ob ich diese E-Mail am 16 Uhr schreibe, um 16 Uhr, oder ob ich die um 22 Uhr schreibe.
Ja.
Heißt aber, ich lasse Flexibilität zu.
Also gerade Behörde ist auch egal, da kriegst du am Freitag sowieso keine Antwort. Da kriegst du am Montag die Antwort.
Ich habe einen coolen Spruch gehört jetzt die Tage erst, freitags nach 1 macht jeder seins. Und der ist jetzt, glaube ich, gar nicht so weit weg, aber worum es mir einfach geht, ist, dass wir mittlerweile verstehen müssen, dass es darum geht, dass ich gewisse Arbeiten dann erledigen kann, wenn sie zu meinem Leben passen und ich nicht 8 Stunden vor Ort sein muss. Ich kann ganz einfach hingehen und für mich messen, was sind denn Tagesziele? Also wir brechen monatliche Ziele in Tagesziele um, und wenn du als Mitarbeiter dein Tagesziel erreicht hast, kannst du von mir aus Feierabend machen. Wenn du nach 6 Stunden fertig bist mit deiner Arbeit, warum produzierst du für das Unternehmen Kosten mit Strom, Energie und sonstigem? Wir sprechen über Kaffeebar, wir sprechen über Lichtern im und Heizung im Winter. Das sind ja ganz viele banale Sachen, aber die kann ich ja auch alle addieren. Aber wir wollen sie nicht sehen, weil wir glauben, dass wir nur dann Kontrolle über Menschen haben, wenn wir sie 8 Stunden in der Firma haben. Ist ja das Gleiche wie mit diesen ganzen Arbeiten von zu Hause aus, mobiles Arbeiten, wo viele Unternehmen vor Corona Angst hatten. Und lassen wir Corona mal raus. Aber ich glaube tatsächlich, dass Flexibilität möglich ist und diese Vorurteile sich nicht bestätigen, dass junge Menschen nicht fleißig sind, dass junge Menschen nur Freizeit wollen. Das ist Quatsch.
Ja.
Schaffst du ein Arbeitsumfeld, wo die sich wohlfühlen, alles cool.
Ja, ich habe das tatsächlich, wir können Corona zwar rauslassen, aber in der Tat hat das etwas bewirkt. Also die meisten von euch werden das ja gar nicht so mitbekommen haben, weil sie vor Corona noch gar nicht gearbeitet haben. Aber ich kann euch sagen, auch aus eigener Erfahrung, dass sich dort vieles gewandelt hat, dass vorher sowas wie Homeoffice oder Remote-Arbeiten ja gar nicht zur Diskussion stand, sondern dass du tatsächlich unbedingt aus Gründen, warum auch immer, auch ins Büro gehen musstest. Vielleicht war es damals auch noch nicht so ganz relevant oder vielleicht auch noch gar nicht so entscheidend für jemanden, dass das auch möglich ist, dass du von zu Hause aus arbeiten kannst. Und durch Corona ist das Ganze ja deutlich publiker und ja deutlich interessanter auch geworden und auch attraktiver. Und es hat sich sehr viel gewandelt. Viel mehr Arbeitgeber bieten das auch jetzt tatsächlich auch weiterhin an. Aber es gibt tatsächlich auch, ja, aktuell auch einige Unternehmen, die zum Beispiel auch wieder zurückrudern, weil sie sagen, der Spirit des Unternehmens, der geht dadurch verloren, weil wir uns nicht mehr produktiv vor Ort miteinander austauschen können, sondern nur noch alle zu Hause hängen. Und ja, es gibt ein, klar, Pros und Cons, also es gibt Vor- und Nachteile davon, aber ich glaube, so eine gewisse Flexibilität wird zumindest jetzt post-Corona auch irgendwie immer bleiben. Okay, wir sind schon in der Zeit schon wieder so wahnsinnig vorangeschritten, warum auch immer, ich verstehe das immer nicht.
Das ich auch nicht. Irre. Ich rede doch so wenig.
Okay, aber das war Top 2, ne? Wenn ich richtig aufgepasst habe. Das heißt, so das dritte große Vorurteil über unsere Zuhörerschaft hier heute, was ist denn das noch?
Das Spannende ist, es gibt ja so viele, ne, dass du echt überlegen musst, was sind denn jetzt die Top 3? Für mich wäre mal ganz cool, wenn ihr die Möglichkeit habt, im Nachgang mal unten Kommentare reinzuknallen oder sonstiges. Oh yeah. Macht das mal bitte. Was sind so eure Top 3, die ihr an Vorurteilen jungen Menschen gegenüber hört? Und das ist ja ganz, ganz viel. Ne? Ich hatte ja eigentlich so dieses Thema Flexibilität, Work-Life-Balance, wir sind alle faul, wir wollen nicht mehr arbeiten. Das sind ja schon so ein paar, die ich jetzt in 4 zwar runterbrechen könnte, in den Top 2 schon genannt habe. Deswegen wäre meine Top 3 der Wunsch, dass ihr mal runterballert, was ihr so an Vorurteilen spürt. Ich glaube tatsächlich, geil, dass das richtig cool wäre. Und wenn ich jetzt noch so ein Fass aufmachen wollen würde, dann wäre es tatsächlich so dieses Thema, junge Leute wissen nicht, was sie wollen. Und dann, die sind so schnell wieder weg, die kommen und sind schnell wieder weg, die ziehen nicht mehr durch, die halten nicht mehr durch. Und vielleicht einen Satz dazu, dann fasse ich mich zumindest mal bei einem Punkt kurz. Das ist mal schwer mit meinen Emotionen, aber ich versuch's. Es ist so, stell dir mal folgende Situation vor. Wir sind gerade in einer Welt, in der junge Menschen nicht mehr über analoge Kommunikationswege erreichbar sind. Bedeutet, du brauchst keine Stellenanzeige mehr schreiben, das ist verbranntes Geld. Wir reden wir über Online-Portale besser auch nicht. Das ist ja am Ende nur ein analogen Artikel digitalisiert, wo aber die jungen Leute gar nicht sind. Bedeutet im Zweifel ja, ich muss die jungen Menschen erreichen. Auf den Tools, wo sie sind, nehmen wir TikTok, nehmen wir Insta, ist vollkommen wurscht, welches Tool wir nehmen. Am besten auch in der Sprache junger Menschen. Also dieses Stocksteife, da ist dann jemand, der nicht zu mir passt. Also Peer-Group-zu-Peer-Group-Kommunikation macht immer am meisten Sinn. Jetzt hast du so eine coole Firma, die gesagt hat, wir sind von innen nicht cool, aber wir haben Budget. Wir holen uns jetzt mal so eine Social-Media-Agentur rein, die macht jetzt mal die geilsten Videos für uns. So, und dann kommen junge Menschen. Weil, wenn du dich mal umhörst, gibt's jetzt viele Unternehmen, die gar nicht erst an Bewerber kommen. Geschweige denn davon, dass Menschen anfangen. Dann hast du die Situation, jetzt fange ich bei dir an und du hast mir innerhalb dieses Prozesses, des Prozesses der Bewerbung, des Prozesses des Recruitings ganz, ganz viel versprochen. Maximale Versprechungen rausgehauen, was ich alles bei dir kann, bei dir erlebe, wie geil deine Firma ist. Und jetzt starte ich morgen und stelle relativ schnell fest, verdammte Axt, diese gesamten Versprechungen treffen zu 0% zu. Ich komme als junger Mensch, werde als junger Mensch behandelt, komme in Teams rein, die selber unzufrieden sind und innerhalb der Pause darüber sprechen, wie schlecht das Unternehmen ist. Dann habe ich einen
das
mega.
Das nennt sich dann offene Türkultur, ne?
Genau, genau. Und was macht das denn mit jungen Menschen? Ganz ehrlich, da sind noch 300 andere Unternehmen, die Bock haben, dass ich bei denen anfange. Du versprichst mir etwas, kannst das nicht einhalten, ich bin innerhalb der Probezeit wieder weg. Ich gehe woanders hin. Und dann hören wir, junge Menschen ziehen nicht durch. Das Problem ist, dass du nichts versprechen darfst als Unternehmen, was du nicht halten kannst. Dass du Prozess 1 machen musst, bedeutet vernünftiges Onboarding, vernünftiges Preboarding, vernünftige Einarbeitung, Führung so, wie junge Menschen das brauchen und Social Media es erzeugt hat. Vernünftige Integration in Teams. Nicht mehr Gießkannenprinzip, jetzt fangen 300 Menschen bei uns an, die machen alle die gleiche Einarbeitung, sondern es gibt eine individuelle Befähigung und Begleitung innerhalb der ersten Monate der Company, damit eine Bindung entsteht. Das heißt Einarbeitung, das heißt Versprechen machen und die innen halten, dann bleiben die auch. Weil, und das ist wieder so erster Punkt, die ziehen nicht mehr durch. Doch, die ziehen durch. Wenn man verstanden hat, sinnstiftende Arbeit zu machen, wenn man verstanden hat, das Warum der Company so ein Stück weit zu erklären, eine Identifikation mit dem Team, mit den Menschen, mit der Firma zu schaffen, dass ich stolz und selbstbewusst erkläre, warum ich wo arbeite und dass ich Aufgaben mache, weil ich das will und nicht mein Chef gesagt hat, mach. So, ich muss aufhören.
Ich liebe es, wenn Emotionen hochkommen hier in dem Podcast und das für euch unterhaltsam bleibt und nicht irgendwie langweilig wird. Und ich kann das einfach nur wieder unterstützen, diesen Punkt. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, ich habe mich mal bei einer Stelle beworben. Dort wurde auch in der Stellenausschreibung selber mit flexiblen Arbeitszeiten geworben, was das auch immer bedeutet. Aber es steht erstmal überall drin. So, und als ich dann das Vertragsangebot vorgelegt bekommen habe, stand da drin, ja, flexible Arbeitszeiten. Lediglich die Kernarbeitszeiten von 8.30 Uhr bis 15 Uhr sind einzuhalten. Ja, mein Gott, mein Arbeitsvertrag hat eine 40-Stunden-Woche. Das heißt, ich würde pro Tag 8 Stunden arbeiten. Und wenn dann effektiv, also ausschließlich Pausenzeit, ja schon 7,5 vorgegeben sind, handelt es sich aus meiner Sicht nicht um eine flexible Arbeitszeit. Das ist krass gewesen. Irre. Aber sowas, es gibt sowas. Also darüber, wo wir hier gerade drüber sprechen, das ist nicht irgendwie aus der Luft geholt oder irgendwie erfunden, so, sondern es gibt tatsächlich auch, habe ich selbst am eigenen Leib erfahren, praktische Beispiele dazu, wie sowas aussehen kann. Oder was ich auch mal geil finde, liebe Grüße an Michael Kaufhold in dem Fall, der nimmt das mal gern als Beispiel, sende deine aussagekräftige Bewerbung an uns. Ja, what the fuck, was ist denn das, bitte? Beschreib es doch mal, schreib doch mal hin, was das sein soll. Was möchtest du haben? Aber nutz nicht diese Buzzwords. Meine Güte. Ja, cool. Also, wer sich hier gerade wiedergefunden hat und denkt, fuck, genauso denken meine Eltern über mich, genauso denkt mein Onkel über mich, genauso denken die Arbeitgeber über mich oder meine Lehrer. Schreibt das mal, wenn ihr jetzt gerade meinen Podcast zuhört, wechselt doch mal kurz nach diesem Interview zu YouTube und schreibt das mal in die Kommentare rein. Es würde mich auch total interessieren, was ihr da für Challenges habt, mit welchen Vorurteilen ihr kämpfen müsst. Wäre total spannend, das mal zu hören und wie viele davon wir ja schon abdecken konnten. Tut das mal. Jetzt aber mal, drehen wir mal den Spieß um. Jetzt haben wir ganz viel über unsere Zielgruppe hier, unsere Zuhörerschaft gesprochen. Was kannst du denn jetzt noch der Zuhörerschaft als Tipps mitgeben, wenn es jetzt darum geht, mein Leben nach der Schule geht los, jetzt geht's los in das, ja, oder vielleicht aus dem Studium auch raus in die Berufswelt. Hast du da vielleicht noch mal so 2, 3 Tipps?
Ja, aber jetzt wird's wieder lang.
Nein. Ja, warte mal, ich guck mal kurz. Ja, so 8 Minuten haben wir noch.
Okay, sehr gut. Ich gebe Gas. Also, am Ende ist es das Wichtigste zu verstehen, dass wir in 2 Welten groß geworden sind. Und ich meine 2 Welten. Einmal die Welt Generation Boomer bis Y, also bis wir geboren wurden. Also alles von vor 95. Warum? Weil mit diesem Geburtstag 95 oder 97 hast du irgendwann im Jugendalter die Digitalisierung mitbekommen. Und da gibt es einen riesen Unterschied, denn das bedeutet, Informationen und Wissen sind nicht mehr dosiert und begrenzt. Und jetzt stellt euch mal, liebe Zuhörer, vor, ihr seid in der Situation der Vergangenheit in einer analogen Welt. Dann habt ihr in der 7., der 8., der 9. und der 10. Klasse jeweils immer nur das Buch für dieses Jahr bekommen. Das heißt, ihr habt immer nur den Wissens- und Informationsstand bekommen, der für euch für gut und für wichtig befunden wurde. Heißt im Zweifel, du bist in einer Welt groß geworden, in der du den einzigen Faktor, der für alle Menschen gleich ist und dass der Faktor Zeit anders verwenden musstest als heute. Bedeutet, wir älteren Generationen haben das Internet so genutzt, dass wir nur Informationen und Wissen gesucht haben. Das heißt, in unseren Glaubenssätzen, in unserem Verständnis ist es so, dass wenn man das Internet nutzt, dann ist das für die Recherche von Wissen. Das ist es dafür, dass wir es nutzen, um uns aus- und weiterzubilden. Weil wir früher in der Situation waren, wenn es ein Buch nicht gab oder Informationen nicht gab, bist du in einer Welt, die nicht mobil war, die nicht vernetzt war, analog in eine Bibliothek gefahren, hast geschaut, gibt's da mehr Wissen als das, was ich in der Schule bekommen habe. Jetzt war irgendwer anders genauso pfiffig wie du und das Buch war weg.
Schon ausgeliehen.
Genau, und dann musstest du irgendeinen Gelehrten finden, der seine Zeit dafür investiert, dir zu erklären, was du wissen wolltest. Und dann war ja die Fragestellung, wann gab's dann Medialinformationen, wann saßen alle vorm Fernsehen? Um 20.15 Uhr mit der gesamten Familie hat irgendwer gesagt, das in der Welt passiert und das ist für euch junge Menschen und auch ältere Generationen wichtig, dass ihr es wisst. Und bedeutet im Zweifel, worauf will ich hinaus, dass du früher viel mehr Zeit aufwenden musstest, um einen gewissen Wissensstand zu haben. Bedeutet, du warst früher erst mit 30 oder 40 Jahren teilweise aufgrund eines analogen Studiums, analogen Wissenssuche und auch analogen oder anderem Lernen, so weit, wie du heute im Zweifel in einer digitalen Welt, in der du Wissen to go hast, schon mit irgendwo Mitte, Ende 20 sein kannst. Heißt ja aber auch, wenn wir alle immer unsere eigene Vergangenheit betrachten, kommst du in eine Firma, in den Berufsstaat, hast gewisse Ansprüche, die auf Widerstand treffen, weil Führungskräfte und Co. ihre eigene Vergangenheit betrachten und sagen, ich war mit 25 noch nicht so weit. Und das müsst ihr am Ende des Tages einfach verstehen und überlegen, wie kann ich einen Transfer schaffen, ohne dort zu selbstbewusst und zu sehr fordernd aufzutreten, weil das ist die Wirkung, die oftmals bei älteren Generationen entsteht. Und wenn ich diesen Perspektivwechsel hinbekomme, dann haben wir auf einmal eine Brücke zwischen Generationen. Und dann kann ich darüber sprechen, indem ich informiere, wie das Großwerden bei mir war, warum ich in gewissen Situationen anders agiere, als ältere Generationen das in der Vergangenheit gemacht haben. Und das ist vielleicht so als erster Tipp.
Total, total gut. Das gilt ja natürlich nicht nur für Wissen, sondern ich habe jetzt gerade mal kurz überlegt, Konsum ja genauso. Wenn wir mal, vielleicht ist das für euch noch ein bisschen greifbarer, wenn wir mal so überlegen, irgendwie eine Serie oder sowas wie Streaming-Plattformen, sowas wie Netflix oder sowas, das gab's noch nicht. Du bist zur Videothek hingelaufen, um dir, also Videothek, das war so ein Ort, so ein Laden, da gab's einfach ganz viele CDs oder DVDs und dann konntest du dir ausleihen und dann konntest du dir den Film gucken und dann musstest du dir aber wieder abgeben und hast dafür eine Gebühr bezahlt. Da gab's nicht sowas wie ein Monatsabo oder sowas, solche Modelle. Und oder auch im Fernsehen dann, ne, 20.15 Uhr, dann gab's dann deine Knallerserie oder sowas, kam dann eine Folge und dann musstest du bis zur nächsten Woche, musstest du warten, bis du dann die nächste Folge angucken konntest. Und das ging dann ja über, weiß nicht, paar Staffeln oder sowas, ich weiß nicht, Emergency Room, das läuft ja, glaube ich, immer noch zum Beispiel, aber das hat gedauert, bis du das da alles durchgucken konntest, weil so die Staffel hatte dann noch irgendwie 30, 35 Folgen, heutzutage hat dann eine Staffel gerade noch 6, 7, 8 Folgen oder sowas, dann ist die schon wieder durch. Die einzige Serie, die mir so in letzter Zeit, und das lag einfach auch an der Produktion, an der Zeit, ist Game of Thrones, die mir da einfällt, die auch wirklich tatsächlich jede Woche eine neue Folge rausgebracht hat. Ansonsten hast du ja heutzutage eine komplette Staffel, die abrufbar ist sofort, wenn sie rauskommt. Ja, also auch was das Thema Konsum angeht, es hat alles viel länger gedauert. So.
Ja? Und ein wesentlicher Punkt, ne? Du musst ja teilweise, hat es ja auch Jahre gedauert, bis die Dinger übersetzt waren und bei uns angekommen sind. Ne? Da waren die da schon nicht mehr in der Mode, da fingen sie bei uns an, ausgestrahlt zu werden, sondern hast du nochmal so eine Wiederbelebung. Aber das ist so einer der Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind, mal dieses Verständnis aufzubringen und die Perspektive zu wechseln. So ein zweiter Punkt ist, ja, wir werden alle groß in der digitalen Welt und ja, wir kriegen ganz, ganz viele Erlebnisse und wir können alle in der Theorie ganz, ganz viel. Das ist einer der spannendsten Punkte noch, weil es Theorie ist. Es ist ein maximaler Unterschied, ob du in der Theorie weißt, wie man Konflikte löst, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man Resilienz aufbaut in einer Welt, die voller Dopamin ist und wo ich alles kann, nämlich der digitalen Welt, oder ob ich das erste Mal innerhalb eines Unternehmens mit einer fremden Person anecke, in Hierarchien groß werde, wo mir mein Chef zeigt, dass er mein Chef ist und dass ich das erste Kritikgespräch habe und dann zu verstehen, dass wir in einer Welt leben, in der Social Media kein negatives Feedback gibt, außer irgendein Boomer oder sonstiger Generationsmensch gibt das Kommentarfeld frei und haut da rein, was er über mich denkt. Aber alles andere funktioniert ja nur noch über Emojis, über Daumen hoch, Like, Herzchen. Selbst YouTube hat den Negativzähler ausgemacht. Du kannst nicht mehr sehen, wie viele Leute deine Inhalte schlecht finden. Bedeutet Resilienz, der Umgang mit Niederlagen, der muss trainiert werden. Und das ist in der echten Welt was anderes als in der digitalen Welt. Bei meinen Eltern kann ich mich umdrehen und gehen und sauer sein. Das klappt halt in der Berufswelt nicht. Da würde ich mir selbst mit im Weg stehen. Das ist so der zweite Punkt, der mir nochmal wichtig ist zu sagen. Theorie und Praxis und der Umgang mit echten Konflikten und Konfrontationen macht am Ende des Tages ganz, ganz viel aus.
Ja, und finde ich auch sehr wichtig, was du am Anfang gesagt hast, der Unterschied zwischen Theorie und tatsächlich Praxis. Ne? Und das ist auch entweder etwas, da schließt sich auch der Kreis wieder, auch für diese Podcast-Folge großartig. Einer der wichtigsten Tipps, der hier häufig genannt worden ist, egal von welchen Gästen, machen. Umsetzen tatsächlich. Nicht nur wissen, sondern auch machen, umsetzen, sich ausprobieren. Und das ist so wichtig, halt nicht in der Theorie zu versacken oder zu sagen, ja, ich weiß es, aber ich habe es noch nie gemacht. Das ist halt nur die halbe Miete tatsächlich. Cool. Andreas, verdammt, wir sind so unglaublich weit schon irgendwie in der Zeit schon wieder. So ärgerlich. Aber Leute, ich hoffe natürlich, dass ihr wieder sehr viel hier rausnehmen konntet. Vielleicht auch ein bisschen was über euch gelernt habt oder vielleicht auch so ein bisschen angeeckt gerade seid, so ein bisschen emotional aufgerissen und sagt, der junge Mann, Andreas, der hat recht. Genau so denken die
oder
Leute
auch nicht
oder sowas. Ne? Dann schreibt das mal in die Kommentare rein. Das würde mich total interessieren, mit was für Storys ihr da so leben müsst. Wäre total cool, wenn ihr die teilt. Bevor wir hier ganz zum Ende kommen, wir haben immer so eine Sache haben wir am Ende immer noch mit offen, und zwar die Challenge. Und auch da hatte ich Andreas gesagt, hey, denk dir nochmal eine kleine, ich weiß nicht, sinnstiftende, unterhaltsame Sache aus. Und er hatte gleich gesagt, ja klar, ich hab da gleich was im Kopf. Verraten hat er mir es noch nicht. Und da kommen wir jetzt zu. Andreas, gib Gas.
Ja, ich würde mich freuen, wenn du das machst, was ich seit 2,5 Jahren mache. Und zwar 10-mal, dass jeder junge Mensch, der dir auf der Straße begegnet, dass du dir eine coole Einleitung überlegen, warum er dich nicht schreiend umrennen und weglaufen sollte. Und zwar einfach mal die Frage stellen, wie sieht die Welt aus deiner Perspektive aus? Welche Vorurteile erlebst du im täglichen Umgang, die dich und deine Generation betreffen? Und wie sieht deine Perspektive auf die Berufswelt, aber auch auf die familiäre Situation getrieben von Social Media und Algorithmen aus?
Und oh, krass, okay.
Zehnmal. Ich verspreche dir, es wird für dich maximal inspirieren. Du wirst Geschichten erleben und Menschen kennenlernen, die wahnsinnig sind. Und ich kann auch jedem Zuhörer von euch nur diese Challenge ans Herz legen. Egal welchen Alters, seid ihr junge Menschen, dann fragt mal die Eltern, wie sah Kommunikation früher bei euch aus? Wie stehst du zu TikTok? Soll ich dir mal zeigen, dass das kein Quatsch ist, dieses Tool, sondern eigentlich relativ cool ist, sondern es liegt am User, was für Ergebnisse im Feed sind. Und dann gibt's eine ganz neue Perspektive auf viele Themen. Und mich hat's in den letzten ja knapp 3 Jahren jetzt maximal bereichert.
Mega cool. Super. Okay, also welche Fragen ich nochmal genau stelle oder sowas, das gucken wir uns nochmal genauer an. Ich habe auf jeden Fall mächtig Bock auf diese Challenge. Das wird richtig geil, da einfach mal auch, ich werde auch verschiedene Generationen auf der Passanten ansprechen und einfach mal gucken, wie ticken die, mit was für Vorurteilen leben die vielleicht auch in der Welt oder was denken sie über bestimmte Dinge. Total cool. Wird spannend und das nehme ich euch natürlich auch wieder mit, ne? Ich werde die Kamera mit einpacken, werde das Ganze auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal mit hochladen, sobald ich das editiert habe. Das ist mal so mein größter Struggle, glaube ich. Genau, also abonniert am besten den YouTube-Kanal, damit ihr solche Videos dann nicht verpasst. Guckt, wie das Endergebnis aussieht. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet und sagt, hey, das hier heute war ziemlich cool. Dann gibt übrigens auch eine schöne Rezension und Daumen hoch, abonniert den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Nächsten Dienstag ab 5 Uhr kommt die nächste Folge wieder raus. Mensch, Matti, Leben lernen und gestalten. Andreas, dir lieben Dank. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und jede Menge Input gegeben hast. Und euch da draußen auch jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Und wir hören uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dann.
Ciao.